2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Tendel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, Dienstag, 27. September 2016, einen Tag nach dem verlorenen Spiel bei Union Berlin. Ich bin Yannick und unterhalte mich heute wieder mit dem Daniel von Eiserne Ketten und dem Hans-Martin vom Textilvergehen. Hallo ihr zwei.
Hallo Yannick.
Hallo Daniel, hallo Yannick.
Hallo Hans-Martin. Wollte ich immer schon mal sagen.
Ja, sehr schön.
Schön, dass das wieder geklappt hat. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg gestern und, was damit verbunden ist, Platz 2 in der Tabelle.
Ja, vielen Dank.
Man glaubt es wahrscheinlich kaum, also mir wird es zumindest so gehen.
Ja, das ist tatsächlich auch noch nicht so richtig angekommen.
Okay, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, mir ist gestern vorm Stadion, man kann sich da ja immer ganz schön dann noch so ein bisschen davor aufhalten, auch schön St. Paulianer und Unioner nebeneinander, da gibt es ja eigentlich nie Probleme. Da ist mir eure Stadionzeit oder euer Stadionheft in die Hand gefallen. Und zwar, also zum einen fand ich ganz cool, ich weiß nicht, kauft ihr euch die regelmäßig?
Oder ich habe es mir abgewöhnt, weil ich irgendwann so einen riesen, also ich konnte es immer nicht wegschmeißen und dann hatte ich eine kistenweise Stadionhefte. Und bei irgendeinem Umzug habe ich die dann jemandem anders übergeholfen und seitdem kaufe ich mir keins mehr.
Ja. Ich bin da chaotisch genug, dass die sich irgendwann verlieren und ich deswegen es mir leisten kann, sie mitzunehmen und dann nochmal reinzuschauen. Und finde die eigentlich auch ganz sympathisch.
Also eine natürliche Auslese sozusagen. Okay, nee, genau. Also zum einen fand ich ganz cool, den relativ umfangreichen Statistikteil zu den Spielen gegen St. Pauli. Also es ist irgendwie so sämtliche Heimspiele, die ihr jemals gegen uns bestritten habt, sind aufgelistet. Das erste war übrigens, wer das wissen möchte, am 13. August 1994. Das war im DFB-Pokal erste Hauptrunde. So viel für die Historiker unter uns. Und dann fand ich ganz cool, das wurde auch später im Stadion kurz irgendwie angesprochen. Es gibt gerade einen Unioner, der läuft zu Fuß von Berlin nach Nürnberg.
Genau.
Wollt ihr da selber was zu erzählen? Ansonsten habe ich mich auch belesen.
Erzähl du mal, Martin.
Ich habe es nicht ganz auf der Pfanne, muss ich sagen. Es geht, er lässt sich den Lauf sponsoren und es geht darum, dann zu einem weiteren Auswärtsspiel Geld aufzutreiben, damit die Rollstuhlfahrer dahin kommen können. Ne?
Genau, und das Ganze im Andenken an eine Union-Mitarbeiterin, genau, die im Sommer leider verstorben ist, Janine Jedeke. Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen jetzt
gerade.
Genau, da habt ihr das ja schon zusammengefasst. Also es geht wohl um eine Auswärtsfahrt nach Braunschweig, die dann irgendwie allen Unionern mit Handicap ermöglicht werden soll.
Genau. Und dafür konnte man dann gestern im Stadion spenden. Es gibt eine Internetseite, wo man das auch tun kann.
Ja. Genau, also genau. Die Idee ist, dass man irgendwie eine gewisse Anzahl Kilometer kauft oder so, 1 Kilometer oder 20 Kilometer, die der gute Mann namens Sascha Kuschitzke, um das auch nochmal erwähnt zu haben, die dann läuft.
Genau, fand ich genau, schön. Da sind jetzt mittlerweile, ich habe die Seite gerade offen, 4.166 Euro schon zusammengekommen.
Ja, und ich glaube, das ist ohne das Geld gestern aus dem Stadion noch.
Also. Das ist gut möglich. Also, genau, das ist hier über die Crowdfunding-Plattform. Über Litchi ist es.
Ja. Okay, weil in der Stadionzeit steht noch was von 3.000 Euro, die bis zu einem gewissen Punkt da waren. Dann kommt da ja auf jeden Fall einiges zusammen. Schöne Sache.
Also eiserne-wanderer.de, um es dann auch nochmal gesagt zu haben.
Okay, haben wir da auch nochmal Werbung für gemacht. Sehr schön.
Ja, ist doch eine super Sache. Also.
Ja, auf jeden Fall. Okay, das zum Geschehen außerhalb des Platzes. Wobei ich hatte noch eine Begegnung, da kam mir einer entgegen aus Hamburg und fragte, ob wir denn noch Karten hätten. Er hätte gerade so eben, oder er hätte 8 Karten in Hamburg liegen lassen.
Oh.
Da habe ich auch gedacht, okay, das ist richtig bitter, ja.
Oh ja.
Also er war aber auch noch, also er hat ja noch ein bisschen Zeit, Karten zu besorgen. Er war auch noch nicht körperlich angegangen worden, offensichtlich, von seinen Mitfahrern. Aber es waren einige, die sowohl noch Karten hatten, als auch noch Karten suchten. Also da war noch ein munterer Handel im Gange vorm Stadion.
Ja, ich hatte tatsächlich auch so mein eigenes Erlebnis, aber das ließ sich dann auch noch aufklären. Es war so ein Fahrradfahr-induzierter, kurzzeitiger Ticketverlust. Ja.
Okay. Ja, kommen wir zum Spiel. Ich weiß nicht, wollen wir mit den Toren anfangen? Ist das jeder eins aussuchen?
Ich nehme an, dass Daniel das 2-0 haben will, oder? Du willst das 1-0 haben.
Ja, gerne, genau.
Genau.
Hans Meiden, das schon wusste, lag daran, dass ich das zu der Szene des Spiels gemacht habe, die es in meinen Blog-Einträgen immer gibt. Mhm. Dennis war ja nach dem Spiel der Gegenstand einer gewissen Kontroverse zwischen den beiden Trainern, die sich nicht ganz einig waren, ob das jetzt ein Fehler von St. Pauli war, den Union provoziert hat oder nicht. Also man kann die Szene ja nochmal kurz schildern. Es gibt Ballbesitz für St. Pauli in der eigenen Abwehr. Dort wird die dann angelaufen von Union. Deswegen spielt Himmelmann, weil alle anderen Optionen abgedeckt sind, einen langen Ball bis in die Abwehr von Union. Auch was das ganze Spiel öfter vorgekommen ist, nämlich dann ein Kopfballduell von Fabian Schönheim, dem linken Innenverteidiger von Union, der das gewinnt. Dann gewinnt Union noch zwei Kopfballduelle. Der Ball fällt dann trotzdem, ich glaube, zu Lasse Sobich, dem rechten Innenverteidiger von St. Pauli, oder dem rechten Außenverteidiger vielleicht auch, der dann weiterspielen will ins Mittelfeld, wo Littka, korrigiere mich, wenn ich Namen ein bisschen falsch habe.
Littka dann, ist auf jeden Fall richtig.
Ja. Dann den Ball auf irgendjemanden ablegen will. Da ist aber niemand, sondern nur Christian Pedersen, der Außenverteidiger von Union, der den Ball dann aufnimmt, bisschen in die zweite in die gegnerische Hälfte reingeht und dann einen sehr schönen Pass in die Mitte auf Kenny Prinz Redondo spielt, der dann von dem Sechser von St. Pauli gestört wird, überragend reagiert und sehr schnell noch einen Fuß hinbekommt, mit dem er den Ball dann trotzdem auf Hosina links außen weiterleitet, der dann an Lasse Sobich vorbeidribbelt und sehr überlegt und vor allem für die Umstände seines Einsatzes mit sehr viel Ruhe und sehr viel Gelassenheit dann den Ball ins lange Eck schießt.
Ja.
Applaus, ja. Applaus. Also.
Es war schon gut gemacht, kann man nicht anders sagen.
Ja, es war auf jeden Fall ein sehr schnell gespielter und sehr trotz der Unterbrechung sehr sauber gespielter Konter. Also, und war dann auch schwierig zu verteidigen ab dem Moment. Also, beziehungsweise wurde sogar verteidigt, aber es hat halt nicht gereicht.
Das ist ja irgendwie, er bekommt den Ball ja irgendwie so im Rücken von Sobich, der dann irgendwie noch versucht ranzukommen, aber einfach keine Chance mehr. Also er macht irgendwie noch so einen Schritt in die richtige Richtung, kommt aber nicht mehr an den Ball, um den Pass noch irgendwie zumindest abzulenken.
Ja, er war in der Bewegung, glaube ich, eher nach vorne ausgerichtet, Sobich, also zum Ball hin und
genau.
Rosina war schon im Bogenlauf um ihn rum sozusagen.
Ja, ja. Und in dem Moment, wo Sobich sich umdreht, ist dann Rosina schon vorbei.
Ja. Ja, da sah er nicht gut aus.
Ach na ja, aber das war auch, glaube ich, der Pass war kaum richtig vorherzusehen, weil er ja wirklich so aus, also Kenny hatte ja den Ball tatsächlich verloren vorher, also oder er war ihm vom Fuß genommen worden und er streckt dann das Bein noch gerade so durch, den sieht man nicht richtig und der kam eben auch sehr, sehr präzise, muss man sagen.
Ja. Was man so mich dann nur
auch ein bisschen Glück war, aber insofern würde ich da so wie ich gar nicht so schlimm sehen. Ich glaube, dass er beim zweiten Tor sah deutlich schlechter aus.
Was man ihm bei dem ersten Tor nur vorwerfen kann, ist, dass Redondo sowieso schon von drei anderen St. Pauli-Spielern umringt war. Also dass da einfach, egal was da passiert, eher nicht unbedingt notwendig war und sich auf Rosina hätte weiter fokussieren sollen. Aber es ist schon eine komplizierte Szene gewesen, dadurch, dass es halt auch so schnell ging. Und sicherlich auch nicht damit gerechnet habe, dass der Ball an der Stelle dann rechts außen verloren geht. Und dann das Umschaltmoment ein bisschen zu lange gedauert hat wieder.
Ja. Okay, dann stand es nach 12 Minuten 1-0. Hans Martin, möchtest du dann das 2-0 machen, damit wir das hinter uns haben, aus meiner Sicht?
Das 2-0 dann eine der, ja, es waren relativ ansatzlos und gut gespielter Pass von Felix Groß? Felix Groß war es, ja, genau. Ja. Aus dem zentralen Mittelfeld auf Philipp Hosina wieder, der in die Spitze gespielt, also weit in die Spitze, der relativ wenig Gegenspieler noch vor sich hatte, gegen Sobich wieder ins Dribbling geht, es richtig macht, ihm sozusagen die Bahn wechselt, dann links an ihm vorbei will, Sobich sich trotzdem sehr gut schnell noch dreht und ihm den Ball abluchst und dann zwei Schritte geht und dann tatsächlich, das auch hier wieder der Konflikt, den Lieden mit Keller in der Pressekonferenz so ein bisschen ausgetragen hat, ist jetzt die Frage, Sobich spielt dann, obwohl noch neben ihm der Rechtsverteidiger freisteht, will er den öffnenden Pass spielen und Kenny Prinz-Redondo läuft ihn aber so an, dass er den Ball abnimmt und das war ein Abstand von einem Meter. Fängt den Pass ab, kontrolliert ihn sofort, geht vorbei und auch da wieder ein sehr, sehr, sehr überlegt und cool gewartet. Ich glaube, Himmelmann ging tatsächlich auch zum kurzen Pfosten schon fast oder bewegt sich zumindest halbwegs hin. Und in dem Moment zog er es dann eben ans lange Eck ab und hat ihn auch wieder sehr überlegt verwandelt. Ja. Und klar war, das war tatsächlich ein krasser Fehler von Sobich. Aber auch da würde ich tatsächlich auch ein bisschen so argumentieren, den macht er aber eben nicht, wenn er mehr Zeit zum Überlegen hat und die hatte er nicht. Ne? Also insofern.
Dann soll er einfach raustrischen, dann soll er einfach weg. Einfach weghauen. Auf jeden
Fall. Na klar.
Aber schon das war halt nicht mehr so ganz trivial, weil Redondo halt schon auf anderthalb Meter ungefähr zentral vor ihm stand, sodass auch wenn er ihn einfach raustreschen will, dann da auch schon noch was blöd passieren kann. Redondo hat ihm da gut die Gelegenheit gegeben, einen Fehler zu machen.
Aber ja, es muss eigentlich ein Spieler der Klasse von Lasse Sobich darf das eigentlich so nicht passieren. Ja,
das auch.
Da muss er einfach nach außen tippen und da war ja dann tatsächlich Platz. Also.
Ja, zumal er ja eigentlich so als einer unserer besten Verteidiger gehandelt wird. So, das ist halt, aber gut.
Ist er, glaube ich, auch tatsächlich. Ist er, glaube ich, auch weiterhin.
Ja.
Also, ja.
Das war auf jeden Fall sehr bitter. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, es war ja im Vorfeld, gab es ja irgendwie noch die Diskussion, der hat ja irgendwie gegen 1860, gab es ja irgendwie so eine vermeintliche Tätigkeit, die er da begangen haben soll, die in dem Spiel dem Schiri gar nicht aufgefallen ist, die erst nachher durch die Kamerabilder irgendwie zutage kam und dann läuft ja wohl gerade noch irgendwie ein Verfahren, ob er dann irgendwie noch nachträglich Sperren bekommt. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie mit dem Kopf noch da war, ob er eigentlich, dass er dachte, er darf gar nicht spielen und dann spielt er doch und keine Ahnung, ob er, also er wirkte für mich irgendwie nicht komplett auf dem Platz mit dem
Kopf. Also da hatten wir unseren eigenen Fall, Fabian Schönheim, der auch erst gesperrt war und dann doch nicht, hat das dann ganz gut hinbekommen, sich fürs nächste Spiel zu fokussieren, nach dem, auch dem Spiel gegen 60.
Aber der hatte Klarheit schon vor dem Spiel.
Ja.
Also der hatte halt eben nicht das schwebende Verfahren.
Ja, das ist richtig.
Mit dem er sich auseinandersetzen musste, ja. War das denn eine Tätigkeit, das ist völlig an mir vorübergegangen, von Sobich?
Ich habe ehrlich gesagt das Bild selber auch noch gar nicht gesehen.
Okay.
Und der Verein, wie man das nun so macht, ne, solange noch nichts groß anhänglich ist, äußert sich da auch erstmal nicht weiter zu im Detail.
Ja, na klar.
Also er muss, sollen da irgendwie wohl irgendwie von hinten irgendwie in die Knie oder irgendwie so. Keine Ahnung. Müssen wir jetzt auch nicht weiter ausbreiten. Auf jeden Fall, dass ihm die Geschichte vielleicht noch irgendwie im Kopf hängt. Könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall muss man sagen, wir hatten es ja irgendwie im Hingespräch schon gesagt, dass ihr mit euren Stürmern auf jeden Fall ein gutes Händchen habt. Weil Hosina hat ja Colin Kwaner ersetzt, der eigentlich euer Hauptstürmer ist momentan.
Ja, momentan. Eigentlich war Hosina ja vorgesehen als, also wurde so gehandelt als der Bobby Wood-Ersatz. Und Colin Kwaner war ja in der letzten Saison eher gar nicht zum Einsatz gekommen und die wenigen Male, in denen er länger gespielt hat, sah tatsächlich auch nicht wirklich gut aus. Und dann hat sich Hosin dann, wie er jetzt gesagt hat, vor dem Bochum-Spiel, also vor dem ersten Spieltag schon verletzt, hat mit der Verletzung gespielt, die er nicht, von der er nicht wirklich wusste oder nicht richtig einordnen konnte und ist danach rausgeflogen und wir standen so da und dachten so, jetzt müssten wir noch einen Stürmer verpflichten, weil der Colin hat ja nicht viel gezeigt letzte Saison und ja, das kam dann anders. sodass Hussein ja sozusagen eigentlich derjenige war, der auch etatmäßig als erster Stürmer kam. Dann läuft es richtig beschissen für ihn, letztlich. Und wenn er wieder, als er wieder fit war, hatte seinen Platz ein anderer. Sodass, und das war jetzt sein zweites Spiel überhaupt. Also so alt ist die Saison noch nicht, aber. Und dass der dann nach 12 Minuten sein Tor macht, passt dann irgendwie gerade in die. In diese Saison wirklich sehr gut rein, dass sich die Leute, die irgendwie reingeworfen werden ins Team, auch zügig ihre Erfolgserlebnisse holen und gut funktionieren. Das ist tatsächlich recht bemerkenswert.
Ja, bei Colin Kwana war es so, dass er nicht gespielt hat, weil er sich in der Woche offenbar verletzt hat, sodass auch am Tag vor dem Spiel dann in der Mannschaft zumindest schon klar war, dass Kwana nicht spielen wird können und das auch am nächsten Wochenende noch nicht gehen wird. Dass sich Hosino dann schon einen Tag vorher darauf vorbereiten konnte und offenbar mit irgendeiner komischen medizinischen Apparatur dann seine Muskeln gelockert und entknotet hat. Hat er irgendwie im Interview nach dem Spiel darüber erzählt. Und offenbar auch alle anderen Teile seines Körpers richtig darauf vorbereitet hat, wieder jetzt zum Einsatz zu kommen.
Okay. Ja, das hat er wohl angeblich Instagram gepostet.
Ja, genau.
Da sprach ihn unser Stadionsprecher nach dem Spielinterview drauf an. Irgendwie seltsame Lymphdrainage-Anzug-Sachen. Okay. Komischer Kram halt. Ja. Sportler-Esoterik.
Na, aber was passiert denn jetzt? Verliert jetzt Kwana seinen Platz wieder? Darf Hosina jetzt wieder spielen? Oder was vermutet ihr?
Erstmal ist er ja verletzt. Ja, es ist schwer zu sagen. Ich hab's im Tixi-Vergehen, glaube ich, bin ich ja jetzt, habe ich ja genug Aschischer auch auf mein Haupt gestreut. Ich war einer derjenigen, der sehr, sehr skeptisch den Fähigkeiten von Colin Kwana gegenüberstand. Und das sind technische Limitationen, die sind natürlich auch weiterhin da. Was ich jetzt in dieser Saison eben gesehen habe, ist, dass er einerseits hat er zügig Selbstvertrauen gekriegt, hat in seinem ersten Spiel gleich ein Tor gemacht, also in seinem ersten Spiel über 90 Minuten. Was ich sehe, ist, dass der, glaube ich, ein relativ spielkluger Spieler ist, der gute Entscheidungen trifft und in seine Entscheidungsfindung auch eben einbezieht, was er technisch kann und was er nicht kann. Also er kennt seine Grenzen ganz gut. Und arbeitet sehr viel, verhält sich taktisch gut und macht sozusagen aus seinen Möglichkeiten schon sehr viel. Bei Philipp Hosina hat man schon so gerade in der Ballbehandlung schon noch so ein paar andere Qualitäten gesehen, die Kwana halt nicht hat. Aber insgesamt denke ich, dass es es ist halt ein Luxusproblem tatsächlich. Ne? Also das ist schwer zu sagen. Also ich kann es kaum einschätzen. Keller ist ja jemand, der auch relativ loyal zu den Spielern steht, die er einmal ausgewählt hat und die eben auch nicht nach einem schwachen Spiel gleich rausnehmen würde. Da ist dann die Frage, wie er reagiert. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach Kwana trotzdem wieder spielen lässt, wenn er kommt. Ne?
Ja, und es ist auch so, dass sie zwar unterschiedliche Spielertypen sind, aber im Endeffekt dann doch eine relativ ähnliche Rolle einnehmen und ähnlich sich verhalten, rein von den Räumen, die sie besetzen, sodass auch jetzt nicht offensichtlich wäre, dass man gegen bestimmte Gegner, wo man in einer bestimmten Weise spielt, den einen bringt und in anderen Spielen den anderen, sondern derselbe Plan quasi auf zwei stilistisch unterschiedliche Varianten mit beiden funktionieren kann. Das heißt, ich nehme an, dass sie sich vielleicht auch einfach Einsatzzeiten in Spielen teilen werden, solange beide in guter Form sind und man versuchen wird, beide halt in dieser guten Form zu halten.
Ja,
die Stürmerrotation.
Ja, Stichwort Stürmerrotation, das hat unser Ewald Lieden bei diesem Spiel auch gemacht. Ja. Und hat Aziz Bouadous zunächst auf der Bank gelassen und Marvin Dux durfte von Anfang an spielen. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass das dem doch sehr intensiven Spiel am Donnerstag bei 1860 geschuldet ist, sodass der einfach nicht mehr die Körner für 90 Minuten hatte, weil er wurde ja nach der Halbzeit dann doch noch gebracht. Weil es irgendwie nicht lief, offensichtlich.
Ja, und hat ja tatsächlich auch deutlich mehr gute Szenen gehabt, als Dux, es in der ersten Halbzeit gab, ja.
Ja, Dux hat mir irgendwie zu häufig einfach zu früh abgeschlossen hat. Irgendwie hätte oft noch irgendwie zwei, drei Schritte zum Tor machen können. Gab so eine ganz schöne Szene, wo er irgendwie links am 16er ist und alle, oder es sieht so aus, als würde er ihn in die Mitte reingeben, er zieht aber eigentlich direkt ab. Und
Ja, das
da
war
ist
noch in
eigentlich nur
der
dem,
ersten
das war noch
Halbzeit,
in der
ne?
ersten Hälfte, ja.
Ja, ich erinnere mich.
Das war so mit die einzige Szene, die mir von ihm in Erinnerung geblieben ist.
Was aber
Und
auch so ein Abschluss war, der vor allem dem Torwart Gelegenheit gibt, einmal schön durch in den Strafraum zu fliegen.
ja, er kommt doch noch gut dran, auf jeden Fall. Nur, ja. Wenn er
Aber
den
klar,
falsch einschätzt, dann.
genau.
Oder wenn er den nicht nach hinten, sondern irgendwie noch nach vorne abtropfen lässt, dann. Gab er
Ja,
schon so. Ja.
das war insgesamt in der ersten Halbzeit, gab es so zumindest so, zu Beginn, so die erste Viertelstunde oder so, gab es ja noch einige so Unordnungsphasen, auch bei uns. Und
Ja.
da gab es zwei, drei relativ schnelle Vorstöße, die schnell Land gemacht haben von euch. Und da hatte ich häufig auch den Eindruck, dass die Entscheidungsfindung dann kurz, also zum finalen Pass oder so in Strafraumnähe, dann doch eher schlecht war. Also da wurde dann aus potenziell gefährlichen Situationen wurde relativ früh weggeschenkt, weil der Pass nicht kam oder der Pass dumm kam oder der Abschluss gesucht wurde, obwohl es noch, also so, das war so ein bisschen, das war so die Phase, wo es ein bisschen noch gefährlich wirkte und dann so, ich so mit dem Tor im Grunde hatte ich den Eindruck, dass das Unions defensive Ausrichtung dann stabil war und da dann wenig mehr passierte. In der ersten Halbzeit zumindest.
Ja, es
Also
zog sich ja noch irgendwie in
insofern.
die zweite Halbzeit hinein. Da haben wir auch unsere Möglichkeiten. Jetzt keine wirklich hundertprozentigen, aber durchaus welche, wo mehr daraus entstehen kann. Aber so der letzte Tick fehlt halt dann irgendwie. Und
Ja,
es
ja.
kommt nicht, es fällt halt das Tor nicht.
Wobei es, glaube ich, in der zweiten Halbzeit auch tatsächlich schwierig war, auch wenn Keller das in der PK noch anders erzählt hat, dass wir hätten nicht mehr weiß ich nicht, es ist uns dann nicht mehr gelungen, das und so weiter nach vorne zu gehen. Ich glaube, dass es ganz klar die Marschroute war, deutlich defensiver zu stehen, auch auf ein 4-2-3-1, also mit zwei Sechsern umzustellen und euch schön kommen lassen im Vertrauen darauf, dass wenn das Zentrum, also im defensiven Mittelfeld schon mal verdichtet ist, wir eigentlich eine relativ gute Strafraumverteidigung haben mittlerweile. Lasst die anrennen, lasst sie meinetwegen auch die über Flügel kommen, lasst sie flanken. Da haben wir eigentlich, also Toni Leistner hält dann irgendwie die Birne gegen und dann fliegt er wieder raus. Also wir haben euch schon kommen lassen, aber im Grunde auch mit einer großen Konzentration von Spielern gerade im Zentrum vor dem Tor und auch vor dem Strafraum. So, das ist, glaube ich, also da ist es, glaube ich, auch schwierig, dann durchzukommen. Das war schon ordentlich massiert da hinten, ne?
Ja gut, ist ja
Meistens
legitim, wenn
wollte
du 2-0 in Führung bist, dass du dann
genau, genau.
sagst, nun seid ihr aber mal dran.
Aber insofern würde ich sagen, da ist es dann auch schwer für eure Stürmer, sich auszuzeichnen, meinen. Da ist eben auch nicht gut durchzukommen und irgendwann probierst du dann auch nochmal aus der Distanz oder sonst was. Und wenn es halt nicht gelingt, sieht es halt nicht gut aus. Aber das heißt, sind halt viele, viele Leute, ja.
Und das Gleiche galt eigentlich auch für die Mittelfeldspieler schon, auch in der ersten Halbzeit schon, die dann in der Regel haben Buchtmann und der Sechser, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, ja, dann eben Mann gegen Kreilach und Groß gespielt und wurden da immer sehr schnell gestellt, wenn sie Bälle bekommen haben. Fürsten hat dann dahinter quasi die Passwege nach vorn abdecken können, sodass es da wenig Situationen gab, wo St. Pauli im Mittelfeld in Überzahl war und irgendwie offensichtlich Aktionen gehabt hätte und deswegen so gut wie nie wirklich aus dem Spielaufbau zwischen die Reihen von Union gekommen ist und da Unordnung stiften konnte, sondern nur, wenn es sowieso schon Union aufgerückt war und dann es mit einem schnellen Ball nach vorne ging, wo sie dann oft die nachrückenden Spieler eben nicht gefunden haben.
Tja, hat einfach nicht sollen sein, kann man so sagen. Also, aber klar, wenn ihr es taktisch gut löst, dann ist es auch schwer sich da durchzusetzen. Und ja, ich weiß nicht, was ich zu dem Spiel jetzt noch weiter sagen soll. Das ist irgendwie.
Ewald Lien wirkte irgendwie relativ angefressen so danach, hatte ich so den Eindruck. Und hast du das mitgekriegt irgendwie?
Ich habe die PK nach dem Spiel nicht gesehen, nee.
Okay.
Aber
ja, der beschwerte, also es war tatsächlich ein bisschen seltsam. Er beschwerte sich, dass Union sich irgendwie, also hinten reingestellt, oder dass er erwartete eine tiefstehende Mannschaft und das ist so dann, ja, fand ich ein bisschen seltsam, also weil das eigentlich nicht wirklich, wirklich zutreffend ist. Und da hat dann so, ja, insgesamt war das alles so ein bisschen, war der, also ist, klar, verstehe ich auch, ist ja keine schöne Situation für einen Trainer, aber er war so ganz schön pissig irgendwie und hat sich auch so, genau, hatte so ein kleines Streitgespräch mit Keller oder hat die Situation anders bewertet als Keller und dann haben sie sich ein bisschen. Also nichts Großartiges.
Ein bisschen angezickt,
Großartiges.
Oder
ja, ein wenig.
Okay.
Er sagte halt, die jungen Spieler hätten große Fehler gemacht. Also er hat diesen ganzen Angriff, den Daniel ja geschildert hat, also das erste Gegentor hat er halt darauf reduziert, dass Littger dann den Ball verliert. Und klar ist ein Fehler, den man macht, aber danach passieren noch fünf andere Sachen. Und das war so, und er tat so, als wäre quasi nach diesem Fehler der Ball schon im Tor gewesen. Und irgendwann hat Keller gesagt, nee, wir haben dann auch nochmal, wir haben auch gegengehalten und ihr habt doch Fehler gemacht, weil wir Druck gemacht haben und so. Das war so ein bisschen seltsam. Kam
ja,
aber es ist keine gute Situation für euch. Ne? Das kann man ja auch einfach.
Ja, und ich denke,
ich verstehe.
Ihm gehen auch einfach langsam die Ideen aus. Also jetzt hat er schon so ein bisschen rotiert, mal so ein bisschen, ja, frischen Wind mit, weiß ich nicht, Avivo hat gespielt, der hat lange nicht in der Startelf gestanden. Kalla durfte mal wieder von Anfang an spielen. Ja, aber wenn auch das alles irgendwie nicht fruchtet, dann fragst du dich ja auch irgendwann. Ich habe jetzt langsam auch so ein bisschen, das kursiert jetzt auch schon so ein bisschen in den sozialen Medien, was denn jetzt irgendwie, weiß nicht, wir können ja jetzt nicht ewig nur verlieren, dann wird ja auch wahrscheinlich irgendwann die Trainerfrage gestellt werden.
Also, ich muss sagen, das habe ich gestern so auf dem Weg um und rums Stadion auch ein bisschen gehört und es hat mich doch einigermaßen gewundert, denn ich habe zwar schon den Eindruck gehabt, dass St. Pauli auch in der Ausrichtung gewisse Probleme hatte, aber die reine Leistung, die reine Qualität von den Aktionen war jetzt nicht so schlecht. Wenn man nicht gegen eine Mannschaft spielt, die gerade auch defensiv wirklich in guter Form ist, müssten da eigentlich auch gegen eine ganze Menge Gegner auch gute Ergebnisse bei rauskommen können. Mich hat allerdings auch die Entscheidung gewundert, mit Kalla auf links zu spielen vor allem, weil damit eigentlich die Schwäche, die man vorher von Union hätte vermuten können, nämlich dass sie mit so technisch starken und kombinationsstarken Spielern, die von außen in die Mitte ziehen, ihre Probleme haben könnten, das ist ja Kalla nun gerade nicht. Das fand ich tatsächlich eine merkwürdige Entscheidung.
Ja, wir können nicht in Ewalds Kopf gucken. Keine Ahnung, was er sich davon versprochen hat. Nee, also mein Wing kann ja auch gerne weitermachen. Ich finde, der passt super zu uns. Und auch wenn die Ergebnisse jetzt gerade noch nicht passen, sollte man da, glaube ich, die Entwicklung, die trotz allem im Verein gerade stattfindet, mit vielen jungen Spielern, die da rangeführt werden, zum Teil auch aus der eigenen Jugend dann irgendwie ab und zu auch, dass man da das nicht unterbrechen sollte, indem man nur, weil die Ergebnisse nicht stimmen, den Trainer absägt. Aber so wird leider im Fußball oftmals gedacht. Weiß ich nicht.
Naja, aber bei St. Pauli ist man doch tatsächlich auch eher geduldiger, oder? Es wäre jetzt so mein, ohne dass ich es jetzt genau belegen könnte, vielleicht ist es auch nur aus der Ferne ein falscher Eindruck, aber
weiß ich nicht, ob man das jetzt so pauschal sagen kann. Also ich glaube, die letzten Trainerwechsel waren jetzt nicht unbedingt immer nur auf Ergebnisse zurückzuführen, sondern auch Michael Fronzek, der eine Vertragsverlängerung will, aber dann irgendwie, wenn er die nicht kriegt, ist er weg oder geht er im Sommer. Da gab es auch immer viele Diskussionen. Also die letzten Wechsel waren nicht immer unbedingt an der Leistung gemessen. Ja, aber er hat noch Vertrag bis 2018, also eigentlich, wenn man sich da nicht sehr teuer rauskaufen will, sollte man ihm noch die Chance geben. da ja. Mit der Mannschaft noch weiter zu arbeiten und dann irgendwie langsam die richtigen Ergebnisse einzufahren.
Ja. Und natürlich steht jetzt St. Pauli gerade auf Platz 15 und das sieht nicht so gut aus, aber in dieser Liga ist das im Moment noch sehr eng beieinander und die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, dass es auch gerne in einem relativ engen Feld sich dann bewegt. Also zwischen St. Pauli und einem einstiegigen Tabellenplatz sind halt jetzt auch nur 4 Punkte.
Mhm. Ja, das ist noch alles drin. Ich meine, wenn wir jetzt so langsam vom Spiel weggehen und auch auf die nächsten Spiele schauen, für uns geht es jetzt irgendwie erst nach Hannover, dann kommt Aue und dann fahren wir nach Sandhausen. Also das sind jetzt auch nicht, also Sandhausen ist vielleicht noch machbar, aber ich finde Hannover wird schwierig in Hannover zu spielen. Aue ist auch immer sehr unangenehm. Weiß ich nicht, ob da jetzt so unbedingt die Punkte vom Himmel fallen in den nächsten 3 Spielen. Das wird auf jeden Fall nicht einfach.
Na klar, also gut, Hannover ist, denke ich, schon ein ordentlicher Kracher und wenn du das dann auch verlierst, dann hast du immer noch nur die 5 Punkte, das ist natürlich schon, ja, Aue weiß ich nicht, muss man sehen, die sind, glaube ich, eine Wundertüte, da kann es so und so laufen. Zumal die auch irgendwie ihren Stammtorhüter jetzt, der hat sich verletzt, der Martin Mennel, der da schon seit 500 Jahren im Tor steht. Aber ja,
ja.
Nicht so richtig schön, ja.
Ja.
Kann ich nachvollziehen.
Na, wenn wir bei euch gucken, ihr fahrt nach. Ne, Nürnberg kommt zu euch oder? Nee, ihr fahrt nach Nürnberg.
Nee, wir müssen. Ja.
Ihr fahrt nach Nürnberg.
Dann und da haben wir noch nie gut ausgesehen. Speziell letztes Jahr nach 2-0 Führung zur Halbzeit 6-2 verloren.
Jetzt, wo mal die ja auch mittlerweile wieder anfangen zu gewinnen, ne? Also irgendwie.
Ja.
Auch lange
drin. Sebastian, einmal
genau, Sebastian hatte daraus gemacht, wenigstens haben die jetzt ihren Wendesieg schon weg, dann müssen sie den nicht zwingend gegen uns machen.
Ah, okay.
Dann sind wir nicht der Aufbaugebende ja, immerhin. Muss man gucken. Andererseits denke ich auch, ja, also es wandelt sich so langsam bei mir gerade. Also einfach angesichts nach vier Siegen kannst du jetzt auch nicht dahin fahren und sagen, ach, in Nürnberg haben wir immer auf die Fresse gekriegt. Da kannst du auch sagen, schauen wir mal.
Mhm. Ja klar, ja. Selbstbewusstsein im Gepäck fährt mit, ne?
Ja. Und das sah man den Spielern ja auch an. Das ist, glaube ich, tatsächlich einer der gravierenden Unterschiede auch gewesen, glaube ich, in dem Spiel gegen euch. Also du hast da eine Mannschaft gesehen, die völlig, völlig darauf vertraut, dass das, was sie da tut, funktionieren wird. Mhm. Also es ist auch für mich noch sehr ungewohnt, das bei einer Union-Mannschaft so zu sehen. Also ich muss mich noch an den Gedanken noch gewöhnen. Aber das kann natürlich genau dann auch dir die Ruhe geben. Gerade in dieser Unruhephase so am Anfang, wo ich dachte, ey, hey, finden sich jetzt noch gar nicht. Und dann fällt es zusammen und dann ist halt gut. Und dann funktioniert es. Es ist schon irgendwie einerseits befremdlich, andererseits natürlich sehr, sehr erfreulich. Insofern, Nürnberg haben wir dann und dann kommt Hannover zu uns, ne, wenn ich mich recht erinnere.
Ja. Und dann spielen wir auch gegen Aue, ja.
Ja, das ist irgendwie ganz lustig, hat irgendwie die Spiele immer um 1 Zeit versetzt. Das ist irgendwie.
Genau. Ja. Bis zum DFB-Pokal geht das, glaube ich, so weiter. Beziehungsweise auch noch darüber hinaus zum Teil. Aber das
Im DFB-Pokal nicht. Nicht zwingend.
Erst in der nächsten Runde, ja. Trifft sich das dann nochmal.
Okay. Gibt es von eurer Seite noch irgendwie berühmte letzte Worte, was ihr noch loswerden wollt zum Spiel allgemein?
Es gab ja bei euch im Fanblog auch diverse Transparente, da hat man aus der Entfernung nicht unbedingt gesehen, was da drauf stand. Ich weiß nicht, ob man das von im Blog mitbekommen hat, aber...
Ich habe keine Transpis gesehen, ehrlich gesagt.
Die hangen halt vor allem vorne am Zaun, deswegen...
Okay, meinst du irgendwelche bestimmten gerade, oder...
Also ich hatte eins gesehen, wo irgendwas mit Schulter an Schulter drauf stand, was ja auch Teil des Union-Hymnen-Songs ist. Und dann noch was dahinter, was ich aber nicht lesen konnte. Also da hätte es mich eventuell interessiert, was dann noch stand. Aber vielleicht hat es ja jemand gesehen und kann das in den Kommentaren noch schreiben oder so.
Richtig, ihr dürft das gerne, wer das gesehen hat, darf sich sehr gerne zu äußern. Genau, also ich habe da gerade, weiß ich gerade nicht, auf welches du anspielst.
Und irgendwie war, Das war alles, glaube ich, erst in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war da auch relativ wenig an Fahnen und so. Also ich wurde über Twitter schon irgendwie wurde gefragt, ob die Ultras nicht dabei waren, die Ultras St. Pauli, oder also es war halt nicht so doppelhalterlastig wie sonst der Auswärtsblock. Oder
kann ich dir, also ich, ja, es war nicht viel Geschwenke, da hast du schon recht.
Ne? Man konnte mal das Spiel sehen.
Ja, was aber auch ganz angenehm ist eigentlich.
Da bin ich völlig bei dir. War mir nur irgendwie über Twitter aufgefallen, dass das wurde irgendwie gefragt, aber
ja, auch keine. Da, wer da mehr weiß, warum wir nicht so viel Zeug dabei hatten, kann sich da gerne zu äußern. Okay, dann danke ich euch für die beiden Gespräche.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Dankeschön. Ihr kommt im März ans Millerntor, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann können wir ja mal gucken, wer da von euch, weiß ich, ob dann jemand anders vom Textilvergehen noch Lust hat. Schauen wir dann mal. Also
ich habe vorsichtig mir das schon mal als eine mögliche Auswärtsfahrt vorgemerkt.
Ah, okay. Dann wärst du ja schon mal ein Kandidat für das Gespräch. Okay, dann bleibt nichts mehr zu sagen, außer danke und schönen Abend und tschüss.
Alles klar.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.